Grundkurs des Glaubens am Freitagnachmittag. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier wieder mit dabei sind in dieser Stunde, in der wir unsere Reihe zu den 10 Geboten fortsetzen. Wir schauen hier auf die 10 Gebote, wie sie uns im Alten Testament überliefert sind. Und unser Referent ist Pater Lukas Temme von den Passionisten in Schwarzenfeld. Bislang ging es ja hier in dieser Reihe um die ersten Gebote, die direkt auf unser Verhältnis zu Gott zielen. Ich bin der Herr, dein Gott, halte den Sabbat heilig und so weiter. Jetzt wird's hier schon etwas spezieller, geradezu könnte man sagen profaner. Jetzt kommen wir nämlich zu den Weisungen, die unser Zusammenleben betreffen. Und da geht's ganz privat los. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Naja, werden die einen sagen, das ist ja wohl Usus, gehört sich ja wohl so, das muss mir keiner sagen. Andere vielleicht, das ist meine Sache. Vielleicht raunen auch nicht weniger etwas leiser und schmallippiger dazwischen. Ich würde ja gern, aber es ist einfach zu viel passiert. Das kann ich beim besten Willen nicht. Oder manche oder viele Eltern wissen auch ein leidvolles Lied vom Schmerz über die Entfernung zu ihren Kindern zu singen. Aber es ist uns von Gott so gesagt und wie wir in dieser Reihe gelernt haben, Gott verlangt ja nichts, sondern er stellt fest, wenn du an mich glaubst, dann wirst du das und das tun, so eben auch deinen Vater und deine Mutter ehren. Okay, wenn's also so ist, was soll man da eigentlich machen? Muttis Liebling werden, der sich, sofern vorhanden, das Haupthaar sauber auf Kante scheitert und vom Schlafengehen brav zu Hause anruft und sagt, dass alles in Ordnung ist. So kann's ja nun auch nicht gemeint sein. Natürlich, Gott meint es, wie er das immer tut, sehr ernst mit diesem Gebot. Und auch hier, so speziell es sich anhören mag, steckt in ganz eigener Dimension immer auch das ganze christliche Leben. Es ist eines der grundlegenden 10 Weisungen Gottes, auf denen das Leben des Christen als Fundament aufruht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Was sich also alles in diesem Gebot verbirgt, darüber wird uns heute Pater Lukas Temme aufklären. Er ist Passionist im Kloster Schwarzenfeld hier in Deutschland und er ist uns nun dort in Schwarzenfeld telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Lukas.
Grüß Gott.
Heute also in dieser Reihe das 4. Gebot, ehre deinen Vater und deine Mutter. Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Ausführungen, Pater Lukas.
Das 4. Gebot soll heute Thema der Sendung sein. Und ich denke, es ist interessant und spannend zu sehen, wie weitflächig oder wie weiträumig dieses 4. Gebot eigentlich ist. Viel weiter, als es auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Schaut man in die Heilige Schrift, so fällt uns auf, dass an den beiden Stellen, an denen der Dekalog steht, im Buch Exodus und im Buch Deuteronomium, dieses Gebot verschieden überliefert. Und dass es noch an einer dritten Stelle vorkommt, nämlich im Buch Levitikus. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf diese drei Stellen. Im Buch Deuteronomium lesen wir zum Beispiel: Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es dir dein Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht hat, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Dies ist eine Erweiterung des eigentlichen und wahrscheinlichen Urtextes oder der Urfassung, die wir im Buch Deuteronomium, im Buch Exodus finden, weil dort heißt es nämlich ganz schlicht: Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Also viel einfacher, viel präziser und viel kürzer gefasst ist. Also eine Pflicht wird hier genannt, aber auch zugleich der Lohn, den man dafür erhalten wird, wenn man diese Pflicht einhält. Damit du in dem Lande lebst, das der Herr dein Gott dir gibt. Und so sind wir auch schon eigentlich bei der dritten Stelle. Denn diese steht, wie schon gesagt, im Buch Levitikus. Und zwar als erstes von den kultischen und sozialen Geboten des sogenannten Heiligkeitsgesetzes. Liest man es, so könnte uns eine Besonderheit auffallen. Jeder von euch soll Mutter und Vater fürchten und auf meine Sabbate achten. Ich bin der Herr, euer Gott. Und fällt Ihnen auf, dass hier zum Beispiel die Mutter zuerst genannt wird? Dass das Wort Ehren durch Fürchten ersetzt ist. Warum? Ich denke, dass es hier um eine Hinwendung zum Positiven des Lebens geht. Die Mutter als das Zeichen für das Leben, also das Zeichen für die Fruchtbarkeit, könnte man sagen. Wenn wir nur noch im Hinterkopf haben, was wir zu Beginn dieser Vortragsreihe, also an der ersten Sendung gehört haben, dann könnte uns bewusst werden, dass es hier ab dem vierten Gebot um die Gebote gehen, die Beziehung des Menschen untereinander ordnen. Und so steht dieses Gebot wieder an erster Stelle, so wie in den Heiligkeitsgesetzen im Buch Levitikus. Wir können es auch als ein Brückengebot sehen, das die beiden Gebotstafeln, auf der einen Seite die drei Gebote der Gottesverehrung und auf der anderen Seite die sieben Gebote, die das Zwischenmenschliche, sage ich mal, regeln, miteinander verbinden sollen. Gottesverehrung und Elternehrung verbindet sich in diesem Gebot und somit diese beiden Gebotstafeln. Es fällt auf, dass die Verehrung der Eltern im Urtext dasselbe Wort benutzt, also an dieser Stelle dasselbe Wort benutzt wird, wie auf die Verehrung Gottes. Verehrung meint im Orient, jemanden den Platz zukommen zu lassen, der ihm zukommt. Es meint also in Bezug auf Kind und Eltern, dass das Kind den Eltern das Gewicht zukommen lässt, welches den Eltern zusteht. Nicht mehr und nicht weniger. Die Nähe von Gottes- und Elternverehrung hat, denke ich, seine Grundlage im Judentum. Hier ist es den Eltern, besonders dem Vater, zugefallen, den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Wenn nun die jüngere Generation die Eltern ehrt, so ist auch die Gottesverehrung damit eng verbunden. Durch die Achtung der Eltern bezeuge ich gleichzeitig auch Gott meine Achtung. Deshalb ist dem vierten Gebot auch eine Verheißung angefügt, damit du lange lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass hier nun das Verhältnis Eltern-Kinder gemeint ist. Vor allem die wirtschaftliche Absicherung der Eltern, älter werdenden Eltern. Sicherlich geht es auch darum. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass sich der Dekalog an das ganze Volk Israel gerichtet ist und es meist Großfamilien gab. Die Position des Vaters als Oberhaupt dieses Verbandes sollte ebenfalls durch dieses Gebot gesichert werden und damit auch die Sicherung des Glaubens. Wir fassen einmal ganz kurz zusammen. Drei Grundformen möchte dieses Gebot betonen. Einmal die Familie, dann aber auch die religiöse Gemeinschaft, die in diesen Großverband der Familie eingebettet ist. Und noch einen Schritt weiter, die politische Gemeinschaft, die das, ich sage mal, das Volk Israel bezeichnet. Doch wie sich dieses Bild im Laufe der Geschichte immer wieder verändert hat, so hat sich auch die Art und Weise geändert, wie man das vierte Gebot mit Leben erfüllt. Ich finde es recht interessant, was der katholische Erwachsenenkatechismus zum vierten Gebot sagt. Das vierte Gebot stellt eine der Grundlagen der Soziallehre der Kirche dar. Es stellt uns doch vor die Frage, wie wir heute Familie, politische Gemeinschaft und Gemeinschaft der Kirche sehen und wie wir uns so in diese Zeit mit einbringen können. In den ersten Kapiteln der Genesis lesen wir, dass die Familie, Kinder und Eltern, von Gott gewollt ist. Und diese Familie soll ihren Auftrag, also den Plan Gottes, in diese unsere Zeit hineinzuleben und ihre Aufgabe erfüllen. Doch wie kann sie dies tun in einer Zeit, in der die Familie ins Hintertreffen geraten ist? Ich denke, es wird hilfreich sein, wenn wir uns kurz die drei Merkmale der Familiensituation anschauen, welche wir heute haben. Also das auffälligste Merkmal ist sicherlich für unsere heutigen Familien, dass es zu einer kleinen häuslichen Gemeinschaft geschrumpft ist. Höchstens noch 2, 3 Kinder. Die Großfamilie mit 7, 8 oder mehr Kindern ist heute leider Gottes etwas sehr Seltenes geworden. Diese Familie orientiert sich weitgehend an Erwerbstätigkeiten. Das heißt, Ortswechseln, andere Kontaktpersonen für die Kinder, weil die Eltern beide berufstätig sind. All das wirkt auf die Familie ein. Ein zweites Merkmal der heutigen Familie ist die veränderte Stellung der Frau und die Einstellung der Eheleute zum Kind. Und als drittes, aber nicht unbedeutendste Merkmal unserer heutigen Familie ist sicherlich der größere Einfluss der Umwelt, das Umfeld, in der die Familie lebt, auf jedes der einzelnen Familienmitglieder. Ich denke da nur an die Medien, an die Schule, an Freunde und Bekanntekreise. So werden natürlich auch die von ihr vorgestellten Lebensmodelle und ihre Wertvorstellungen eingeprägt. Und war es früher so, dass die Erziehung weitgehend dem Elternhaus und der Familie und der Schule vorlag, so wirkt nun eine Fülle an Positionen an aus dem Umfeld auf die Familie ein. Wir leben in einer Zeit der großen Unsicherheit darüber, zum Beispiel wie eheliche Partnerschaft zu leben ist, wie die Rolle von Mann und Frau zu sehen ist, die Weitergabe des Lebens, das Recht der Kindererziehung. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man Familie als einen Ort der Geborgenheit und der Annahme erfährt. Die Familie ist der Ort, und da hat sich noch nichts dran geändert, an dem Werte gezielt an die Kinder weitergegeben werden können. Hier wird den Kindern der Umgang mit Schuld, mit verschiedenen Meinungen, ja auch mit Konflikten vermittelt. Man glaubt gar nicht, wie stark das Beispiel der Eltern auf Kinder wirkt. So können sie auf der einen Seite lernen, was Treue, Vertrauen, Geborgenheit ist, wenn ihre Eltern eine gute Ehe führen. Auf der anderen Seite aber können Kinder diese Verhaltensweise auch nicht lernen, wenn sie ihnen in der Ehe der Eltern kaum noch durchscheint. Wir leben in einer Zeit, in der Eltern schmerzlich erfahren müssen, wie schwer es ist, Familienleben und Beruf unter einen Hut zu bringen. Es gibt sicherlich keine einheitliche Lösung, welche man auf jede Familie anwenden könnte, sondern jede Familie wird nach der für ihre konkrete Situation passende und mögliche Weise Ausschau halten. Ich denke, vielleicht eine der wichtigsten Gaben der Familie ist es, dass dort erfahren werden kann, dass das Leben Geschenk ist. Geschenk oder besser Frucht der Liebe der Eltern, indem sie Mitschöpfer am Heilsplan Gottes sind. Wir sehen hier, glaube ich, recht gut und auch gleichzeitig, wie wichtig das vorgelebte Glaubensleben in der Familie ist. Nämlich durch die Taufe, welche die Eltern erbitten, und das Gebet in den Familien wachsen Kinder hinein, in diese sich in der Geborgenheit der Eltern offenbarenden Liebe Gottes. Nun kann den Kindern auch bewusst werden, dass sie Gott und ihren Eltern das Leben verdanken. Und die Dankbarkeit sollte so zu einer aus dem Herzen der Kinder hervorgehenden Haltung werden können. Aber hier liegt eines der Probleme unserer Gesellschaft. Diese Werte und Haltungen können nur vermittelt werden, wenn das Familienleben funktioniert. Leider Gottes leben wir heute in einer Zeit, in der viele Ehen scheitern, Familien zerbrechen. Wie soll Kinder dann Vertrauen lernen, wie Geborgenheit erfahren, wenn in der Familie kaum noch Frieden herrscht? Die Aufgabe der Eltern, für ihre Kinder sozusagen und so zu sorgen und ihnen Heimat zu schenken, darf aber die andere Seite des vierten Gebotes nicht übersehen lassen, nämlich die Pflicht der nachfolgenden Generation für die ältere Generation zu sorgen. In einer Zeit, in der wir leben, in der die Generation der älteren Mitbrüder und Schwestern immer stärker wird, immer größere Zahlen annimmt, stellt uns dies sicherlich in den nächsten Jahren noch vor große Herausforderungen. Wo die Möglichkeit, dass Kinder mit der Hilfe von sozialen Hilfseinrichtungen ihre eigenen Eltern betreuen können, nicht mehr funktioniert, ist eigentlich die ganze jüngere Generation gefragt und in die Pflicht genommen. So sieht es der Generationenvertrag vor. Wir sehen, wie wichtig Kinder und gut funktionierende Familien auch für unsere ganze Gesellschaft sind. Ich möchte in diesem Gedanken auf eine Aufgabe der Familie etwas genauer eingehen, nämlich Familie als Kirche im Kleinen oder besser gesagt als Hauskirche. Seit den Anfängen der Kirche legt diese ein großes Gewicht auf die Familie. Das geht so weit, dass der heilige Johannes Chrysostomus die Familie als Kirche selbst bezeichnet. Und auch das Zweite Vatikanische Konzil nennt die Familie im Dokument Lumen Gentium Kirche im Haus. Die Familie soll Kirche im Kleinen sein und dies leben. So soll universale Kirche und diese Kirche im Kleinen sich gegenseitig stützen und stärken. Doch welche konkreten Punkte sind das nun? Durch die Feier der Sakramente bereichert und stärkt die Kirche die christliche Familie mit der Gnade Christi, damit sie heilig werde und so die Ehre Gottes mehre. So wäre es sicherlich eine große Chance und sicherlich auch eine fruchtbringende Aufgabe, wenn die Vorbereitung auf den Empfang der Sakramente, der Beicht, der Kommunion, der Firmung und auch der Ehe in der Familie selbst geschehen würde. Da, wo Eltern selbst ihren Kindern beibringen, welche Bedeutung die Sakramente für das christliche Leben haben, welche Früchte sie in den Herzen der Menschen bringen, diese Sakramente, und wie man sich würdig darauf vorbereitet. Ich denke, dass das durch die Eltern am besten geschehen kann. Ebenso soll die Familie durch die Verkündigung des Wortes Gottes durch die Kirche erkennen, welchen Plan Gott mit ihnen hat. Eine schöne Möglichkeit ist das bewusste Leben des Kirchenjahres mit seinen Festen und Zeiten. In der Familie Bräuche können hier gepflegt werden und so eine Festigung des Glaubens bewirken. Durch den gelebten Glauben der Eheleute soll der Glaube an die Kinder weitergegeben werden. Dieses Vorbild kann nicht durch die Schule, nicht durch den Pfarrer oder den Gemeindereferenten ersetzt werden. Kinder können sehr schnell und sehr gut das übernehmen, was man ihnen vorlebt. Viel besser als das, was man ihnen sagt. Da, wo sie Eltern zum Beispiel gemeinsam beten sehen, werden sie die Erfahrung des Gebetes selbst machen wollen, als wenn man ihnen immer nur sagt, ihr sollt beten. Da, wo sie mit den Eltern zum Gottesdienst gehen, da werden sie die Erfahrung machen, dass der Gottesdienst den Sonntag bereichert. Da, wo man sie nur schickt, werden sie, denke ich, sehr schnell die Lust verlieren. Also in dem Leben der Familie soll das Evangelium umgesetzt und gelebt werden. Auch in aller Begrenztheit, die es in den Familien gibt. Wo dies geschieht, wirkt die Kirche auch, die Familie auch verkündend auf andere Familien und auf ihr Umfeld, in dem sie lebt. Aber auch der Kontakt christlicher Familien untereinander ist heute wichtiger denn je, um sich gegenseitig zu stärken und auf dem Weg des Glaubens zu begleiten. Gerade dort, wo das Umfeld vom Unglauben oder Gleichgültigkeit geprägt ist, sind solche Familienkreise, denke ich, sehr wichtig und stärkend. Aus diesen Erfahrungen heraus kann die Familie ihren Auftrag zum Dienst der Liebe auch an den Mitmenschen erfüllen. Der Auftrag, Zeuge der Liebe Christi zu sein, wird von der Familie überzeugend gelebt, indem sie Geborgenheit schenkt, kranke und alte Menschen betreut und die Werke der Barmherzigkeit übt. Im Leben aus dem Gebot der Liebe soll die christliche Familie aufnahmebereit, ehrfurchtsvoll und hilfreich sein gegenüber allen Menschen. Aber auch die Kirche selbst soll und kann von den Familien etwas lernen, nämlich Familie Gottes zu sein und dieses menschlich und vom Geist der Liebe getragen zu leben. Also man könnte sagen, hier kann die Kirche ihre familiäre Dimension erkennen. Die christlich lebende Familie hat eine unersetzliche Bedeutung für die Kirche. Als Hauskirche bringt sie ihren Glauben, ihr Beten und ihr Handeln in die Gemeinschaft und in die Gesamtkirche ein und strahlt zugleich hinaus in die ganze Welt. Außerdem ist die Familie auch Keimzelle einer geistlichen Berufung. Hier können Berufungen heranwachsen und gefördert werden. Aber bezieht sich das vierte Gebot nur auf die konkrete Familie? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns nach einer kurzen Pause.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, heute wieder mit der Reihe zu den 10 Geboten. Heute geht es um das vierte Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Wir hören Pater Lukas Temme aus dem Passionistenkloster in Schwarzenfeld. Zunächst haben wir von ihm gehört, dass dieses Gebot uns sagt, lass den Eltern das Gewicht zukommen, das ihnen zusteht. Und das nicht nur als Selbstzweck, sondern wenn die jüngere Generation die ältere ehrt, bezeugt sie damit gleichzeitig Gott ihre Achtung. Und ja, es zielt ebenso auf die politische Gemeinschaft. Immerhin, die Gebote richten sich ja an das ganze Volk Israel. Etwa betont auch der Katechismus der katholischen Kirche, dass dieses Gebot eine der Grundlagen der katholischen Soziallehre ist. Und da sind wir auch schon bei der heutigen Lage, wo Familien immer kleiner und auch privater werden. Großfamilien etwa gibt es kaum noch. Das Leben orientiert sich an der Arbeit der Eltern, wenn die etwa häufig den Wohnort wechseln müssen. Die Einstellungen zum Kind haben sich verändert, der Umwelteinfluss durch Medien vielleicht oder Schule ist beträchtlich gestiegen. Und naja, wie eheliche Partnerschaft zu leben ist, auch das ist vielen nicht mehr so ganz klar. Die Familie, das steht fest, ist der Ort der Vermittlung dessen, was wir landläufig Werte nennen, was in der Familie gelernt wird. Ganz wichtig etwa das Vertrauen zum Beispiel. Das kann dann im Leben geleistet werden und das gilt auch umgekehrt. Wenn etwas nicht gelernt wird oder wenn man vielleicht so sagen kann, durch die Zustände regelrecht verlernt wird, dann wird es im Leben und im Glauben auch schwer. Deshalb ist etwa das Glaubensleben in der Familie so derart wichtig. Und mit der Frage, bezieht sich nun das vierte Gebot nur auf die konkrete Familie? Mit dieser Frage fährt nun Pater Lukas mit seinen Ausführungen fort.
Ja, bezieht sich das vierte Gebot nur auf die konkrete Familie? Nein, natürlich nicht. Es will unseren Blick über die Familie hinausführen und bezieht sich auch auf die politische Gemeinschaft. Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, sehen wir die verschiedenen politischen Verhältnisse und Regierungsformen. Und es drängt sich die Frage auf, ob und wie das Evangelium hier überhaupt Orientierung geben kann. Wenn wir in das Evangelium schauen, werden wir die Stelle im Markus-Evangelium finden, wo es heißt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. So antwortet Jesus auf die Frage, ob man Steuern zahlen soll. Hier erkennt Jesus zunächst einmal das Recht eines Staates an. Aber er schränkt es auch gleich wieder ein, logischerweise, indem er den Staat Gott unterordnet. Indem er sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber das, was Gott zubekommt, das steht ihm zu und das gehört zuerst einmal Gott. Darin liegt nämlich die verborgene, dass somit ungerechte Forderungen und Machtansprüche ausscheiden, weil es sozusagen eine Missachtung Gottes gleichkommt. Doch können wir auch im Markus-Evangelium das Grundgesetz des Gemeinschaftslebens finden. Wenn wir im 10. Kapitel lesen, ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Diese neue christliche Gemeinschaft soll eine Alternative sein zu den bestehenden Ungerechtigkeitsformen. In den politischen Formen und Gemeinschaften soll etwas von dem beginnenden Gottesreich durchstrahlen. Wo ein Staat seine Macht zum Nutzen aller ausübt, steht er im Dienst Gottes und darf Achtung und Gehorsam beanspruchen. Der Staat ist Gott verantwortlich und darf sich nicht als absolut sehen. Seine Aufgabe ist es, die Guten zu schützen und die Übeltäter zu bestrafen. Überschreitet der Staat seine Kompetenz, so erlischt auch die Verpflichtung zum Gehorsam dem Staat gegenüber. Und der Christ soll solche Missständen entgegentreten. Um es in einem Satz zu sagen, solange der Staat nicht gegen göttliches Recht verstößt, leben Christen als treue Bürger des Staates. Bei Verstößen gegen dieses Recht können Christen den Gehorsam verweigern. Immer ist die Autorität Gottes höher als die Autorität des Staates. Doch schauen wir noch kurz in unsere Zeit hinein. Wir leben in einem Staat, der säkular-demokratisch ist, in der wir zwar den Glauben frei praktizieren können, aber in dem es auch zu Gegensätzen kommt. Ich denke da an die Abtreibungsfrage und an den Schutz des menschlichen Lebens. Der Auftrag der Kirche ist es, die Menschen zu Gott und somit zum Heil zu führen, auf die Wiederkunft Christi vorzubereiten. Somit ist kein Gottesstaat auf Erden möglich. Darum kann die Kirche nicht aktiv in die Politik einsteigen und zum Beispiel selbst regieren. Die Kirche selbst ist Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit. So steht es im Konzilsdokument Gaudium et Spes. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir Christen uns aus der Politik zurückziehen sollen, aus Angst, sich die Hände schmutzig zu machen. Nein, wir sollen aktiv Politik mitgestalten. Aber auch das Verhältnis zwischen uns und der Kirche, wie wir eben schon mal gehört haben, fällt unter dieses Gebot. Wie wir sicherlich alle noch aus dem Religionsunterricht wissen oder wissen sollten, hat die Kirche drei Grundaufgaben: Verkündigung des Evangeliums, Feier der Eucharistie und der Sakramente und den Dienst der christlichen Liebe. Kurz zusammengefasst könnte man sagen, glauben, danken und dienen. Das sind die Aufgaben, die uns in der Kirche zukommen. Wenn die Kirche diesen Auftrag in der Welt erfüllen soll, müssen sich alle, die zu ihr gehören, diesen Aufgaben stellen. Alle sind darum für das Leben der Kirche mitverantwortlich. Man kann nicht sagen, ja, das sollen mal die machen, die das gelernt haben. Papst, Bischöfe, Priester, Ordensleute und die bei der Kirche Angestellten vielleicht. Diese Pflicht beschränkt sich nicht auf die Zustimmung zu dem von der Kirche verkündeten Glauben. Sie umfasst auch den im kirchlichen Leben in Gemeinschaft gelebten Glauben. Die Formen des Einsatzes sind vielfältig. Mitarbeit, Gebet und Opfer, Beratung, Übernahme von Diensten und Ämtern, finanzielle Beiträge und nicht zuletzt das Tragen christliches Leben in Ehe und Familie, welche eine Art Hauskirche ist, und die christliche Erziehung der Kinder zu einer Auferbauung der Kirche bei. Deshalb gilt außer den Geboten der Kirche eine allgemeine Weisung: Hilf der Kirche und deiner Gemeinde. Kirchlichkeit als unverzichtbare christliche Grundhaltung schließt eine ganze Reihe unterschiedlicher, manchmal auch miteinander in einem Spannungsverhältnis stehender Einstellungen und Grundhaltung mit ein. Kritik an der Kirche und Liebe zur Kirche sind nicht einfach ein Widerspruch. Kritik an der Kirche als Geheimnis des Glaubens kann es nicht geben, wohl aber an der Kirche als Gesellschaft, die sie hier auch darstellt. Dabei ist allerdings zu beachten, dass beide nicht voneinander getrennt werden können, sondern nach Gottes Willen eine komplexe Wirklichkeit darstellen. Immer gibt es Anlass, die Kirche, wie wir so schön sagen, zu reformieren. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen und mit dem Zeigefinger auf die Missstände der Kirche zeigen und unsere eigenen Missstände, die wir ja alle im Herzen haben, übergehen. Eine ernsthafte Reform der Kirche beginnt doch, wenn wir ehrlich sind, in unserem eigenen Herzen. Immer ist aber auch die Kirche zugleich Braut Christi, die durch den Beistand des Heiligen Geistes gewiss ist, dass sie nicht ihre Sendung verlieren kann, den Menschen den Zugang zum Heil in Jesus Christus zu offenbaren. Hier liegt der tiefe Sinn der Kirche als Gesellschaft. Und hier, denke ich, wird deutlich, wie wichtig es ist, dass die, die sich zu dieser Kirche bekennen, mit dieser Kirche gehen und wie fruchtbringend eine Einheit in der Liebe ist. Zum Abschluss möchte ich wiederum, wie schon gewohnt, den Heiligen Vater zu Wort kommen lassen, der sich wie folgt zum vierten Gebot äußert. Dieses Gebot ist in der Tat die Magna Carta der Familie. Hier ist eine Grundordnung festgestellt, die wesentliche Sozialität und der Gesellschaft, sagt sie uns, ist die Familie, sind Eltern und Kinder. Und nur in dieser Grundordnung können die menschlichen Grundtugenden eingeübt werden. Nur darin wächst das rechte Verhältnis der Geschlechter und der Generationen zueinander. Das Gebot enthält einerseits den Auftrag der Erziehung. Es bedeutet, den anderen in seiner Freiheit richtig hineinzuführen, so dass er ihre inneren Gesetzlichkeiten lernt, dass er das Menschsein richtig lernt. Der Gehorsam steht dabei im Dienst dieser Einübung in die eigene Freiheit. Und umgekehrt verlangt es selbstverständlich von Seiten der Kinder, diese Erziehung anzunehmen. Das vierte Gebot enthält aber auch ein stilles Kapitel über den Umgang mit den Alten, dem nicht mehr nützlichen, dem machtlos gewordenen Menschen. Es wird großer Wert darauf gelegt, die alt gewordenen Eltern zu ehren. Wir sollten uns nicht nach Nützlichkeiten orientieren, sondern in den Alten immer noch die Menschen ehren, die mir das Leben geschenkt haben. In ihnen kann ich auch die Würde des Menschen ehren, gerade dort, wo er sich selbst nicht mehr helfen kann. Diese grundlegenden, bleibenden Ehrfurcht vor dem Menschen ist ein ganz wichtiger Aspekt dieses Gebotes, In ihm liegt eben auch die Bedingung der eigenen Zukunft, um später auch selbst vertrauend ins Alter hineingehen zu können.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Heute mit der Reihe zu den 10 Geboten und heute geht es um das 4. Gebot, Ehre deinen Vater und deine Mutter. Unser Referent wie immer in dieser Reihe, Pater Lukas Temme von den Passionisten im Kloster Schwarzenfeld. Herzlichen Dank, Pater Lukas, für Ihre Ausführungen. Pater Lukas, Sie haben es gleich am Anfang gesagt, dieses Gebot, das ist jetzt nicht nur so unsere Privatangelegenheit, sondern hier geht es immer auch, es geht um einen engen Bezug von Eltern ehren und Gott ehren. Jetzt könnte man vielleicht im übertragenen Sinne auch auf unseren kirchlichen Glauben sagen, dass uns dieses Gebot auch lehren kann, die Tradition besser zu ehren. Ich meine, wir Katholiken, wir leben ja auch ganz stark aus der Tradition, aus der Überlieferung, das aus der Lehre der Väter, wie man das ja auch so formuliert. Und wer das gelernt hat, da einfach auch so einen natürlichen Respekt, eine natürliche Ehrfurcht vor den Eltern zu haben, die jetzt nicht erstmal gleich bei jeder Kleinigkeit die Sinnfrage stellt. Wer das gelernt hat, dem fällt es auch leichter, sich gegenüber der Tradition vielleicht ehrfurchtsvoll zu verhalten.
Ich denke, der springende Punkt, also ich hatte ja gesagt, glaube ich, dass dem Vater ja zukommt, den Glauben an die jüngere Generation weiterzugeben, ne, in erster Linie. Darin steckt natürlich auch, dass ich im Glauben einen Wert entdecke. Ja, dass es etwas Wertvolles ist, den Glauben weiterzugeben. Und nur da, denke ich, kann ich auch den Wert einer Tradition erkennen. Wenn ich den Glauben eher auf, ich sage mal ganz böse jetzt, aufgedrückt bekomme oder aufgesetzt bekomme, und diesen Wertgehalt des Glaubens, der mir da geschenkt wird, nicht entdecke, dann wird es mir auch schwerfallen, Traditionen zu übernehmen.
Ist dann auch so eine Dimension der Dankbarkeit, ne? Werden wir auch sagen, dass der Glaube ja ein Geschenk ist, der uns natürlich von Gott geschenkt wird, aber eben auch durch die Menschen, die ihn uns vermitteln. Und da kann man auch durch dieses Gebot jede Menge Dankbarkeit lernen.
Mhm. Ja, genau. Dieses Bewusstsein wieder, dass das Glauben etwas Schönes ist, dass das Glauben etwas Sinnvolles ist, ich glaube, das fehlt unserer heutigen Zeit oftmals. Ja, dass der Glaube das Leben auch schön macht, ne? Wenn wir heute in der Öffentlichkeit auf den Glauben zu sprechen kommen, dann ist man meist gleich mit dem Zeigefinger da. Ne? Das Glaube ein Geschenk ist, keine Selbstverständlichkeit, dass wir zur Dankbarkeit auch unseren Eltern gegenüber gerufen sind, von denen wir ja den Glauben gelernt haben oder gelernt haben sollten.
Eine erste Anruferin hat uns erreicht. Aus Belgien ruft sie uns an. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott.
Grüß Gott.
Ja, Pater Lukas. Ja, ich hätte gerne gefragt, ich spreche Deutsch wie ich kann, ne? Mhm. Ich bin auch aus Belgien, spreche Französisch sonst. Ich wollte nur fragen, ist das nicht auch gekommen, die Kinder respektieren ja gar nicht mehr ihre Eltern und nichts, und zu den Priestern auch. Ist das nicht ein Fehler, dass man sich so schnell duzt? Alle Priester müssen geduzt werden und so. Und mir sagte, ich bin ihre Mittelschwester, da habe ich schon mal Gespräche mit einer oder anderen, und da sagte mir eine junge Frau, ich kann gar nicht ausstehen, dass die Kinder mich Mutter nennen, sie müssen mich mit meinem Namen nennen. Und mich stört das ein bisschen, weil das ist schlimm, wenn ein junger Priester zum Beispiel in eine Pfarrei kommt und sagt sofort, oh, ich heiße Michael oder ich heiße Josef oder so. Würde das nicht helfen, wenn man diese Ehre, diese Ehrfurcht nicht behalten hätte?
Mhm. Es ist sicherlich heute oftmals, das erlebe ich selbst, wenn ich am Sonntag zu Aushilfen in die Pfarreien komme oder so, dass man da auf einmal von den Ministranten oder so geduzt wird, ja. Und da muss man aber auch ganz, glaube ich, klipp und klar sagen, dass man das nicht möchte. Also, das verstehen die dann auch schon. Aber ich glaube, da sind nicht das Problem die Kinder, sondern da ist das Problem der Erwachsene, der sich da duzen lässt und der es auch meint, damit, wie soll ich sagen, einen Vertrauensvorschuss vielleicht geben zu müssen, ne, was aber eigentlich gar nicht nötig hat.
Wird aber immer gesagt von den Priestern, ja, wir wollen doch nicht auf eine höhere Stufe stehen, wir wollen mit den Leuten. Ich sag, das hat doch alles keinen Zweck, denke ich. Die Vaterschaft muss doch mal doch mal gespürt werden, muss doch mal gelebt werden. Dann aus der Vaterschaft der Priester kommt geht man zu Gott, denke ich, oder nicht?
Ja, natürlich. Und das Du bringt ja auch nicht gleich mehr Vertrautheit, ne? Also ich meine, dass es sie schon erhalten werden muss, ja. Gerade in einer Situation, in der Familien auf der Kippe stehen, in der die Gesellschaft nach Orientierung sucht, müsste der Priester als der gute Hirte vorangehen, und da braucht es eigentlich nicht das Du. Das Du ist ja auch eine Vertrautheit. Als zölibatär lebender Mann ist es ja auch eigentlich so, dass, ich sage das jetzt mal vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich sage es mal so, das Kostbarste, was ich noch geben kann, ja?
Mhm.
Ja, vielleicht wird es dadurch etwas deutlich.
Also wie immer das jetzt im Konkreten aussieht oder wie berechtigt oder unberechtigt das in den jeweils einzelnen Situationen ist, so allgemein kann man das ja bestimmt nicht sagen, aber das Problem, was hier die Hörerin auch artikuliert hat, ist eben, dass es auch eine gewisse Distanz braucht, so wie ja auch sich also Kinder zu ihren Eltern ganz vertraut verhalten und trotzdem ja immer auch eine Form von, ja, wie man das so im Alltag sagt, Nähe und Distanz immer da sein muss, die auch der Unterschiedenheit von Dingen einfach Rechnung tragen muss. Also so wie wir ja auch einen Raum des Heiligen zum Beispiel haben, wo wir auch nicht einfach so durchmarschieren und sagen, ey Kumpel, sondern wenn wir es eben mit Gott zu tun bekommen, das braucht auch alles seine Schritte, so wie ja auch in einer Beziehung, in einer Partnerschaft oder so etwas.
Jetzt hätte ich noch gerne eine zweite kleine Frage.
Gerne.
Wo liegt Schwarzenfeld?
Schwarzenfeld liegt in der Diözese Regensburg.
Regensburg,
ja.
Also.
Ich sage jetzt mal 50 Kilometer nördlich von Regensburg.
Ach so, ich bin gerade ein Studium am Machen, am Lernen über die Passionistenklöster.
Aha.
Die Passionistenpaters, ihr habt ja eine Heiligen jetzt, Bruder Isidor und so weiter.
Ja, ein Seligen.
Ja. Also so. Ja, danke schön. Mhm.
Danke für Ihren Anruf.
Vielen Dank. Ja,
alles Gute nach Belgien, auf Wiederhören.
Ja, Gottes Grüße.
Ja, muss man vielleicht auch jetzt, wenn die Hörerin das schon angesprochen hat, kann man natürlich noch dazu sagen, für alle, die sich dafür interessieren, es gibt eine ganz großartige Homepage von den Passionisten, www.passionisten.de, und die Passionisten, ich bitte korrigieren Sie mich, Pater Lukas, wenn es nicht stimmt, aber sie haben prozentual gesehen auch einen ziemlich hohen Anteil an seligen und heiligen Ordensbrüdern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es ist deutlich über dem Durchschnitt, sagen wir es mal so,
ja,
der Anteil, der prozentuale Anteil an
Seligen. Ja, dafür, dass wir, das eine relativ junge, das heißt junge 300 Jahre alte Gemeinschaft sind, haben wir einen sehr hohen Anteil an Heiligen und Seligen. Wenn man eine Gruppe von Märtyrern, die selig gesprochen sind, einzeln zählt, kommen wir etwa auf 50.
Mhm. Ja. Wir haben eine weitere Anruferin oder einen Anrufer in der Leitung. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
Ja, grüß Gott.
Grüß Sie, Gott.
Ein Anrufer, Burkhard Schröttke, mein Name aus Edemissen.
Herr Schröttke, grüß Gott.
Ja, ich wollte gerne einen kurzen Einwand geben, aber vorher eine Bestätigung. Herr Pater, Sie haben recht. Es ist eine gewisse Distanz vonnöten als Geistlicher.
Mhm.
Ich habe das hier auf Wallfahrt früher erlebt, aber auch im Umgang, wenn ein Priester zuvertraut wird oder sich auch noch anfängt, während des Gottesdienstes sozusagen zu schäkern, dass das allgemein nicht ankommt. Mhm. In Gesprächen angesprochen von dieser aufrichtigen Tat der Nächstenliebe, kriegte ich mal eine Antwort von einem Priester: Sie glauben doch nicht, dass eine Messe irgendetwas verändert oder dass wir durch Predigten irgendwas ändern können. Es ist immer die Haltung, die der Geistliche ausstrahlt.
Mhm.
Und das ist auch etwas, was dann auf die Familie weitergeht, wie der Umgang und der Respekt in der Familie es sein sollte. Das ist eine Wechselbeziehung. Und das andere Problem eben Familie, leider. In unserem Staatssystem ist es keine neue Erscheinung, was wir haben, dass die Familie so ausgebotet wird, sondern als historisch betrachtet durch die Schwierigkeiten. Gut, ich habe einen Roman von Dörfler gelesen, wo Arbeiter in Bayern im Grunde genommen als Maurerkolonnen deutschlandweit unterwegs waren und auch in den Alpenregionen und die halt im Grunde genommen die Bäuerinnen alles zusammengehalten haben. Mhm. Später die Industrialisierung, die das zerfleddert hat. Und dass es Programme schon gab in der Französischen Revolution, Kinder im Grunde genommen den einfachen Familien zu entnehmen, um sie in Gruppen zu erziehen und den die Erwachsenen besser im Staatsdienst einzuverleiben. Ich sage das jetzt mal ganz plump, aber man sieht Parallelen in heutiger Zeit. Das ist eine Ideologie, die auch soziale Tätigkeiten und so nur in dem Rahmen, dass der Bürger als Staatsdiener nützlich war. Mhm. Und jetzt der Umgang, das loslassen können und das wirklich für die nächste Generation dastehen, ist nicht da oder äußerst wenig.
Danke, Herr Schröttke, für diese Wortmeldung. Ja, das war ein engagierter Anruf, kann man sagen, für die Wertschätzung der Familie als solche, ohne dass sie jetzt einen, sagen wir mal, einen Nutzen bringt, so wie Sie es gesagt haben, Pater Lukas.
Mhm. Das ist ja das Problem, was vorige Generationen, wie der Hörer eben gesagt hat, sicherlich auch schon hatten, aber was jetzt immer deutlicher zutage tritt, dass die Familie diesen Wert auch nicht mehr darstellt, ne? Auch diese Förderung nicht mehr bekommt vom Staat her, den Schutz, ja, und dass wir als Kirche da eigentlich noch viel mehr in die Offensive gehen müssten.
Ja. Mhm. Und dass man vielleicht auch immer wieder betont, dass es auch ein Wert in sich ist. Das ist genau. Natürlich jetzt, wir beklagen dann natürlich zu Recht diese sogenannte Alterspyramide, wie dieser etwas seltsame Begriff heißt, aber dass wir da in Schwierigkeiten kommen, so richtig das alles ist. Trotzdem ist ja unsere Wertschätzung der Familie nicht deswegen, damit das alles irgendwie im soziologischen Lot bleibt, sondern Nein. Weil das eben ein christlicher Wert in sich ist.
Genau.
Eine Schwester, die in der Hospizarbeit tätig ist, hat in diesem Jahr bei der Theologischen Sommerakademie mal einen Vortrag gehalten und dann über ihre Arbeit berichtet im Hospiz und so etwas am Schluss gesagt, Kinder zu lieben, das ist vergleichsweise einfach, aber gerade an dem Umgang einer Gesellschaft auch mit den Alten, mit der älteren Generation, auch mit den Schwachen, mit den Hinfälligen, daran zeigt sich eigentlich, wie es um sie bestellt ist. Und insofern, das könnte ja auch anschließen an das, was Sie am Ende gesagt haben, dass wir wirklich aus diesem vierten Gebot eben auch lernen, dass wir uns den Menschen der älteren Generation zuwenden, um ihrer selbst willen, ohne dass sie, wie Sie es gesagt haben, dass man eben dann nicht mehr nützlich ist in unserer durchökonomisierten Zeit zum Beispiel, die nur darauf schaut, was kannst du leisten und was kannst du für uns erwirtschaften.
Genau, wir müssen einfach diesen Wert jedes einzelnen Menschen von sich aus wieder neu entdecken, ne? Ebenbild Gottes ist man von der Zeugung bis zum Tod. Ja. Und das wieder neu zu leben. Ja. Egal, ob wir arbeitsfähig sind oder nicht, ob wir eine Leistung erbringen oder nicht.
Danke, Pater Lukas, für diese Stunde. Es war wieder sehr aufschlussreich. Sie haben uns durch das vierte Gebot heute geführt, hier im Grundkurs des Glaubens in der Reihe zu den 10 Geboten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, davon wird es eine CD geben bei unserem CD-Dienst unter der 0700 7525 7520. Erreichen Sie den ab Montag früh um 9 wieder. 0700 7525 7520. Oder aber Sie schauen auf unsere Homepage horeb.org. Da gibt es diese Sendung dann in Kürze auch im Podcast- und Download-Angebot. Oder aber, vorhin hatten wir das ja bereits angesprochen in der Sendung, wenn Sie dann schon mal auf unserer Homepage sind, können Sie auch gleich in das Infofeld zur Sendung gehen. Im Tagesprogramm gibt's das und da finden Sie dann auch nochmal den Link zur Homepage der Passionisten www.passionisten.de. Da finden Sie jede Menge Informationen, Textmaterial, auch Hinweise auf Veranstaltungen. Schauen Sie da einfach mal vorbei, das ist wirklich eine ganz spannende und sehr schöne Seite. Danke nochmals, Pater Lukas, und zum Ende der Sendung möchten wir Sie wie immer um Ihren Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Ich segne euch auf die Fürsprache unseres Ordensvaters Paul vom Kreuz, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.